Gott tut Wunder. Und ich sage euch, nicht nur in meinem Leben und nicht nur in deren Leben, sondern in unser aller Leben. Danke für eure Zeugnisse. Es hat mich sehr gefreut. Vor allen Dingen den kleinen Schritt zu tun und zu sagen, ich erzähle es weiter. Ich gebe damit Gott die Ehre. Der Predigttext heute ist nicht ganz unbekannt. Ein Taschentuch, aber ich brauche gerade nicht zu weinen. Über die Emmaus-Jünger. Damit komme ich jetzt zur Predigt. Wir kommen ja gerade von Ostern her. Und wir sind Ostermenschen. Ostern bedeutet nicht zwei Tage im Jahr. Ostern bedeutet, die Auferstehung Jesu zu feiern und zu leben und anzuwenden. Und sie, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Das sind 12 Kilometer. Und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sagte aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt? Und ihr seht so traurig aus. Da antwortete ihm einer mit Namen Kleopas, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sagte zu ihnen, was denn? Sie aber sagten zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Auch haben uns einige Frauen erschreckt. Die sind früh am Grab gewesen und haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und sie kommen und sagten, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagten, er lebe. Und einige der unsrigen gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn fanden sie nicht. Und er sagte zu ihnen, O ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an, von Mose und allen Propheten. Und er erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich so, als wollte er weitergehen. Dann nötigten sie ihn und sagten, bleib doch bei uns. Es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, da nahm er das Brot. Er segnete es und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihren Augen. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns auf dem Wege war und mit uns redete, um uns die Schriften zu öffnen? Sie standen auf in derselben Stunde, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und all die bei ihnen versammelt waren. Die sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Keine Sorge, ich predige jetzt keine Stunde mehr. Das Erlebnis von zwei Jüngern, Kleopas und den Namen des anderen kennen wir nicht. Sie gehen nach Emmaus. Sie gehen nach Hause. Für mich ist das immer wieder neu eine spannende Geschichte. Es ist eine Weggeschichte. Und für Lukas, einen der Evangelisten, offensichtlich so wichtig, dass er so viele Verse braucht, um das alles zu berichten. Bei Markus ist sie ganz, ganz kurz und die anderen Evangelisten berichten davon gar nicht. Offenbarung, Erkenntnis, Begegnung mit Jesus. Darum geht es. Ich glaube, dass wir uns bei den Emmaus-Jüngern ganz gut wiederfinden können. Kennen wir es nicht auch? Hoffnung haben auf etwas Bestimmtes, auf ein bestimmtes Ereignis, auf etwas, was kommen soll. Und dann passiert es nicht. Oder manchmal sogar das Gegenteil. Wir sind unterwegs zwischen Angst und Hoffnung. Und Hoffnung und Angst. Zwischen Trauer und Freude. Zwischen Enttäuschung und Zuversicht. Zwei Pole. Manchmal liegen die sehr weit auseinander, manchmal sind sie relativ nah beieinander. Und das ist die Spannung des Lebens. Das Leben zwischen diesen beiden Polen. Spannung ist Leben. Beides gehört dazu. Das Positive, das Negative. Ohne Spannung gibt es kein Leben. Ohne Spannung gibt es nur Tod. Ich glaube, dieser Text ist auch ein gewisses Sinnbild für unseren Lebens- und Glaubensweg. Eine kleine Erfahrung, die ich vor wenigen Wochen gemacht habe. Seit September letzten Jahres habe ich eine neue Mitarbeiterin im Büro von Himmelsperlen. Und ich war sehr dankbar, weil die erste Mitarbeiterin ist in den Libanon gegangen, hat einen Libanesen geheiratet und wir mussten sie verabschieden nach 2,5 Jahren. Und ich dachte, oh Herr, bitte, bitte, bitte gib uns eine neue, auch wieder passende Mitarbeiterin. Gott hat das Gebet erhört. Es gab sozusagen einen fließenden Übergang. Und ich war dankbar, weil es wieder richtig gut passt. September bis Februar. Im Februar kommt sie zu mir und sagt, Margaret, ich muss dir etwas erzählen. Und dann weiß man schon, oh, jetzt kommt was, ja. Ich war in höchster innerer Anspannung und dann sagt sie, ich bin schwanger. Ich konnte mich gar nicht mitfreuen. Ich habe nur gedacht, dann verliere ich sie auch schon wieder. Und die Arbeit ist so, dass ich es nicht alleine schaffen kann. Ich habe ja auch gesagt, du entschuldige, wenn ich mich jetzt nicht gleich mit dir mitfreue. Das war dann auch alles klar. Aber ich war so enttäuscht, nicht von ihr, sondern von Gott. Ich dachte, Herr, das ist die Gebetserhörung. Warum nimmst du mir nach weniger als einem Jahr wieder? Ich habe nicht die Kraft, wieder neu zu suchen, die richtige Person für so ein kleines Werk zu finden, mit so einer speziellen Aufgabe, ist nicht easy. Eine neue Stellenausschreibung an unsere Layouterin geschickt, die hat es gerade fertig, schickt es mir zurück und ich bin gerade dabei, die Stellenausschreibung an den Verteiler der Evangelischen Allianz Frankfurt und der Evangelischen Allianz Main-Taunus rauszuschicken. Kriege ich eine Nachricht von ihrem Mann, liebe Margret, wir haben eine traurige Nachricht, wir haben das Kind verloren. Trauer. Nicht verstehen. Ich dachte, Jesus, das verstehe ich jetzt auch nicht. Einige Frauen haben das vielleicht durchgemacht oder einige Ehepaare. Natürlich bin ich dankbar, dass sie bleibt. Verstehen können wir vieles nicht. Und wir müssen es auch nicht. Wir können sagen, Jesus, du bist der Herr. Du regierst. Und ich will alles, 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 was kommt, annehmen. Und dir auch weiterhin vertrauen. Auch zu unserem Leben gehören Stunden des Leids, der Traurigkeit, der Enttäuschungen, die Dunkelheit des Herzens, zerschlagene Lebenshoffnungen. Und dann gibt's wieder helle Momente. Licht strömt in unser Leben. Wärme. Zu Zuversicht. Ja, Herr, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Und wir sind gestärkt und wir sind hoffnungsvoll. Und wir haben wieder einen anderen Gesichtsausdruck und eine hellere Sprache. All das wirkt sich psychosomatisch bei uns aus. Bei den beiden Jüngern herrschte Friedhofsstimmung. Sie kamen ja auch vom Friedhof in Jerusalem. Und was macht man denn nach einer Beerdigung, bitteschön, ja? Man geht nach Hause. Man bleibt ja nicht mit den Trauernden permanent zusammen. Das hilft auch nicht weiter. Man geht wieder in sein Leben, auch wenn man den Tod dieses geliebten Menschen noch gar nicht verkraften und auch noch gar nicht verstehen kann. Wir sprechen ja immer wieder von Schicksalsschlägen, die uns getroffen haben. Schicksalsschläge, Eingriffe, die das Leben wirklich verändern, manchmal entscheidend verändern. In der Ukraine sind Menschen, die ihr Schicksal teilen, zu einer Schicksalsgemeinschaft geworden. In Israel, in Gaza, in Syrien. Ich will das gar nicht weiter ausdehnen. Die helfen auch einander, um gemeinsam alles, was sie verloren haben und was sie betrauern, miteinander zu bewältigen. Die Jünger, die Emmaus-Jünger, haben sich abgewendet, Jerusalem den Rücken gekehrt und doch verfolgt es sie. Man kann das Geschehene nicht einfach örtlich hinter sich lassen, weil es das Herz bewegt, die Sinne, die Gedanken. Das können Gewichte sein, die wie Blei an einem hängen, die alles herunterziehen. Das Herz ist schwer. Sie schleppen sich so dahin, der Kleopas und der andere. Die sind nicht fröhlich marschiert, nach dem Motto, komm, jetzt erstmal ein Dauerlauf für 1 Kilometer. Nein, die sind kaum von der Stelle gekommen, weil sie ausgetauscht haben und beide sozusagen im Duett dasselbe Klagelied gesungen haben. Versuch einer Verarbeitung. Dann kommt der unbekannte Wegbegleiter. Einer gesellt sich zu ihnen und geht mit. Geht mit. Hört zu. Ein Fremder. Ein Fremder, der ihnen ihr Ohr schenkt, beide Ohren schenkt, ganz aufmerksam. Jesus ist mit ihnen auf dem Weg. Er fragt auch nach. Er fühlt sich ein in ihre Situation. Und er spürt, da ist irgendeine Mauer in ihnen. Irgendeine Mauer, die zunächst undurchdringlich erscheint. Wie kann das sein, dass sie mit Blindheit geschlagen sind? Weder seine Stimme erkennen sie, noch rein äußerlich mit ihren Augen. Der verklärte Christus, Jesus, wahrer Gott, mitten unter ihnen. Und dann kommt so eine Frage, was redet ihr denn da? Und jetzt kommt plötzlich eine Erklärung. Er, der scheinbar ahnungslos war, und die hätten am liebsten gesagt, hast du die Tagesschau nicht gesehen? Hast du nicht auf dein Handy geguckt? Hat dich niemand angerufen und hat dir das erzählt? Das gibt's doch gar nicht. Du bist ja der Einzige, der keine Ahnung hat, warum wir Ostern feiern. Ich weiß nicht, wenn man in Zielhausen auf die Straßen geht und fragt, wisst ihr, warum wir Ostern feiern? Ob es da irgendjemanden gibt, der das nicht weiß? In Kelkheim, wo ich wohne, haben viele Ausländer. Die genießen die freien Tage, wissen aber nicht, warum wir feiern. Also, Jesus holt sie ab, da wo sie stehen. Und das ist Jesus. Der predigt ihnen nicht etwas vor, sondern der nimmt ihre Fragen ernst, ihre Diskussion, ihr Nachfragen, ihr Nichtverstehen, ihre Trauer. Und dann sagt er ihnen, musste das nicht alles geschehen? Und er redet von sich in der dritten Person. Eigenartig. Musste das nicht alles geschehen? Ist das nicht alles vorhergesagt worden? Und dann auf eine Art und Weise, so dass sie verstehen lernen. Jesus überspielt nichts. Er verharmlost nichts, was die beiden traurig gemacht hat. Vielmehr fordert er sie auf, durch seine Fragen davon zu erzählen. Immer mehr, immer mehr. Und sie können auspacken. Sie können abladen. Endlich eine Adresse, wo sich ein anderer für ihren Kummer interessiert. Bis hin zum Tod am Kreuz, von dem er auch spricht. Wie kann ein Lebender über seinen Tod am Kreuz sprechen? Auf die Idee der Auferstehung sind sie nicht gekommen. Das ist Seelsorge. Das ist Jesu Seelsorge. So begegnet er ihnen. Aber es ist nur die Hälfte der Botschaft, als er davon spricht, Jesus musste leiden, er musste gekreuzigt werden, weil das alles in den Schriften vorausgesagt war. Und er bezieht sich auf Mose und auf die Propheten und offensichtlich erkennt die Schrift. Es gab noch nicht die Bibel, aber es gab die alten Schriften und die kannte er sehr wohl. Und sie sagen, wir haben so sehr gehofft, dass dieser Jesus der sein wird, der unser Volk befreit. Natürlich dachten sie von der Herrschaft der Römer. Das haben auch die Jünger gedacht. Und dann sind sie angekommen an dem Haus, in dem sie wohnen. Es ist schon 19 Uhr abends, es wird dämmerig und die sagen, naja, es wird bald dunkel. Wir können dich doch jetzt nicht alleine weitergehen lassen. Komm, wir laden dich ein. Komm mit. Und der so aussah, als wollte er weitergehen, sagt, okay, ich komme mit, lass mich gerne einladen. Und dann, der Rest seiner Geschichte, als er sagt, musste Christus oder musste der Messias nicht all das erleiden, um danach in die Herrlichkeit einzugehen? Fragezeichen. Leiden, auch in unserem Leben. Jegliches Leiden führt zur Reifung. Das, wo wir lange fragen, oh Herr, warum, führt zur Reifung, wenn wir durch sind. Führt zu einem reifen Glauben und ist immer ein Durchgangsstadium. Das ist ein Merksatz. Jedes Leiden, Krankheit, was auch immer, Verlust jeglicher Art, ist immer nur ein Durchgangsstadium. Es ist nie das Letzte. Und wenn es das Durchgangsstadium ist, durch das Sterben, in die Ewigkeit, zu Jesus, direkt zu Jesus in die Ewigkeit. Bei denen, wo Gott es so vorgesehen hat, und bei den anderen zur Reifung, damit wir etwas lernen, auch dass Gott treu ist, dass er eine Menge zulassen kann. Aber Jesus hat es uns vorgemacht. Und Gott ist nicht schwächer geworden. Gott ist im Jahr 2024 haargenau derselbe wie vor 2000 Jahren, 2000 und ein paar Jahren. Plus, minus. Dieselbe Kraft. Sühnetod. Stellvertretung für all unsere Sünde und Schuld und dann Auferstehung. Wir haben ja gerade Ostern gefeiert. Ist ja gerade eine Woche her. Ich bin sicher, wir haben nicht getanzt. Also ich meine ihr und ich. Ja? Wir haben wahrscheinlich nicht getanzt, weil wir keine Afrikaner sind und keine Asiaten sind. Ja? Wir haben es uns angehört und haben gedacht, wunderbar. Also, ich bin überzeugt, und das dürft ihr gerne nachprüfen, es gibt im Universum keine größere Kraft als die Kraft durch den Tod wieder ins Leben hinein. Tod ist Tod. Tod ist Ende. Aus. Für immer. Die Auferstehung Jesu zeigt die Macht Gottes. Und er war der Erste. Und wir alle dürfen das auch erleben. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt und sagt, meine lieben Töchter und Söhne komm, die Zeit ist da, genug gelitten, kommt in den Himmel. Ich will jetzt nicht über die Zeitzeichen sprechen, das ist heute in unserem Rahmen hier nicht möglich. Ja? Freuen wir uns darauf? Oder sehen wir das Weltgeschehen nur als erschreckend an? Muss das nicht alles geschehen, wenn wir die Bibel lesen? Also, das Kreuz war kein Unfall. Das Kreuz war nicht nur ein Schicksalsschlag. Das Kreuz war kein Irrtum der Heilsgeschichte, sondern Folge eines göttlichen Ratschlusses. Verstehen müssen wir das nicht. Nur glauben, das reicht. Ich muss irgendwie gleich zum Schluss kommen. Die beiden sagen, nachdem sie Jesus beim Brotbrechen an der Geste des Teilens wiedererkannt haben, Jesus nahm das Brot, er hat automatisch die Regie übernommen. Es gab keine Mettwurst und keinen Käse und keine Zwiebeln, es gab einfach Brot. Brot und Wein oder Brot und Wasser, ich weiß nicht genau, ob er es schon verwandelt hatte. Auf jeden Fall, Jesus nimmt das Brot, er bricht es, er dankt dem Vater. Moment der Erkenntnis. Wann hast du Jesus zum letzten Mal erkannt? Wieder erkannt. Wann brannte dein Herz? Die beiden Jünger, je länger die mit Jesus gingen, 12 Kilometer, wie lange braucht man? Ein paar Stunden, ne? Wenn man nicht gerade einen Dauerlauf macht. Also, dann haben sie plötzlich gemerkt, so wie du das gesagt hast, ja, Herzklopfen. Da passiert jetzt irgendwas, ich weiß nicht genau was, aber ich bin jetzt irgendwie dran. Jesus will mir jetzt gerade einen Schubs geben. Jesus will mir jetzt etwas klar machen. Ich weiß noch nicht genau was, aber in meinem Herzen passiert jetzt etwas. Er will mir Licht in meine Dunkelheit geben. Antwort auf meine Frage. Jesus antwortet oft durch Menschen. Manchmal durch Umstände. Manchmal durch ein Wort in der Bibel. Durch eine Predigt. Durch ein Ereignis. Der Geist Gottes macht das lebendig. Er zündet ein Feuerchen an. Da. Und wir wissen es, wir verstehen es. Und dann kommt es darauf an, dass wir diesen Glaubensschritt gehen, dass wir dann tun, was er sagt. Also, brannte nicht unser Herz in uns? Nächsten Sonntag, ja, wenn ihr wieder Zeugniszeit habt und ihr habt was mit Jesus erlebt, brannte nicht unser Herz? Dann kommt ihr nach vorne und erzählt es den anderen. Glaubensstärkend für die anderen. Zu sagen, jawohl. Ich will Jesus auch erleben. Kleines Beispiel zum Schluss. Ich war mit Freunden unterwegs im Taunus. Ich wohne dort am Taunus. Ist ein Wald, bergig, hügelig. Wir drei unterhielten uns und ich sah ein junges Paar auf uns zukommen. Und in dem Moment macht der Heilige Geist mir klar, also ich sah die Frau, die war nicht dick, sondern die war schwanger. Manchmal ist das ja auch identisch. Ja. Also, die sah ich auf mich zukommen und dann brannte mein Herz und Jesus sagt, bete für sie. Und diese Begegnung ist ja nur ein Moment und dann ist man aneinander vorbeigelaufen. Oh, ich sagte, Herr Jesus, verzeih mir, bitte vergib mir. Ich habe es nicht getan, was du mir gesagt hast. Bitte gib mir noch eine Chance. Wir gehen unsere Runde und die gehen auch ihre Runde. Und wir begegnen uns wieder. Und dann wusste ich in dem Moment, jetzt bin ich aber dran. Ich habe Jesus ja darum gebeten. Okay, die kommen mir entgegen. Und dann hat man nur ein paar Sekunden. Jetzt komme ich zu dir, du bist jetzt die schwangere Frau, ja? Also, ja genau. Also, ich bin ihr entgegengegangen, aber so auf Sicherheitsabstand, der Mann daneben. Und ich sagte, oh, guten Tag, ich sehe, dass Sie schwanger sind. Das ist ja wunderbar. Ich möchte gern für Sie beten. Nicht, ich möchte zu Hause heute Abend im Stillen für Sie beten. Ich möchte jetzt in diesem Moment für Sie beten. und für ihr ungeborenes Kind. Und der Mann sagt, das ist unsere erste Geburt. Wir kriegen sogar Zwillinge. Ich habe natürlich meiner Freude Ausdruck gegeben und ich habe ihm schon mal Glückwünsche gesagt. Und dann gehe ich so mit, sagen wir, Meter Abstand, strecke meine Hand in diese Richtung aus, schließe meine Augen, sonst wäre es schwierig geworden vielleicht, und bete alles, was man da so beten kann, ja? Für die Babys, die noch nicht geboren sind, für die Stunde der Geburt, also die war schon sehr schwanger, ne? Ziemlich sehr schwanger. Und dann für den Mann, für den Vater, für den werdenden Vater, für die Stunde der Geburt, für die Erziehung etc. Die beiden standen da, die haben mich wahrscheinlich die ganze Zeit angeschaut. Meine beiden Freunde neben mir, die haben so im Stillen mitgebetet. Und dann habe ich gesagt, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und ich bin überzeugt, Gott wird Ihre Kinder segnen und Ihnen alles Gute tun. Die bedankten sich und wir sind weitergegangen. Ihr Lieben, brannte nicht unser Herz in uns? Achtet in dieser Woche mal darauf. Von der Trauer zur Hoffnung. Wenn wir für einen Menschen Hoffnung haben, können wir für ihn beten. Was Gott damit macht, das ist ja seine Sache. Wir müssen uns für nichts schämen. Es ist immer seine Sache. Aber wenn unser Herz brennt, sind wir dran zu handeln. Das wünsche ich euch. Dass die Osterfreude euch auf den Weg bringt. In dem Wissen, der Auferstandene lebt durch seinen Geist in uns. Amen.